Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Freitag, der 1.11.2024. Willkommen zur 307. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir haben heute zwei Themen. Hanna hätte gern die Vier-Tage-Woche, habe ich hier so lax mal aufgeschrieben, so als reine Vermutung. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Und ich selber würde gerne die Automobilbranche in Deutschland verstehen und versuche es mal am Beispiel Volkswagen herzuleiten.
Das wird schön.
Es war einiges sehr lang geworden.
Also wir nehmen noch Wetten entgegen, ob Marco länger redet als Fred und ich über den Sachverständigenrat.
Ja, das kann man dann mal ausmessen. Wobei ich glaube, der Sachverständigenrat immer so einen großen Bericht
hat. Das sind liefert. Immer die, die Rekordfolgen.
Dann haben wir bei den allgemeinen Hinweisen Tom Krebs im Mikrogespräch. Das sollte noch vor dieser Folge erschienen sein. Und dann schneide ich diese Folge hier, die wir gerade aufnehmen. Und dann schneide ich die Hanna Notte mit Russland zu MENA. Das wird dann bei der Foreign Times erscheinen. Und ihr wisst ja, ihr könnt ein Gesamtabo über Steady holen, also Foreign Times und Mikroökonomen oder die Foreign Times jeweils einzeln oder die Mikroökonomen jeweils einzeln abonnieren. Dann haben wir unsere Newsletter auslandsbericht.de. Der ist auch für sich selbst stehend kostenpflichtig. Und Mikronews, die sind ja immer kostenlos bisher und bleiben es auch.
Sonst müsste man ja regelmäßig was schreiben.
Ja, aber wenn dann richtig. Nix halbes. So sieht es zusammengefasst aus. Also bei mir ist jetzt, glaube ich, gleich 21 Uhr, bei Hanna ist es 20 Uhr. Nachdem ihr dann gehört habt, was ich mir hier zusammengesucht habe, dürft ihr beurteilen, ob es fair ist, dass ich jetzt schon vor der Aufnahme völlig fertig bin. In dem Sinne bedanken wir uns bei unseren Premium-Abonnentinnen, bei den Spenderinnen und Spendern und auch allen anderen, die uns Zuspruch in irgendeiner Form zukommen lassen oder in den sozialen Netzwerken teilen. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr noch Anmerkungen, Lobkritik, Hinweise habt, mh@mikroökonomen.de, das ist meine E-Mail-Adresse. Ich verteile dann immer alles weiter an die zuständigen Stellen in der Redaktion. Und ansonsten findet ihr uns auf Twitter, Reddit und Mastodon jeweils als Mikroökonomen mit OE. Wir sprechen heute nicht über, Hanna, über was denn nicht?
Also ich möchte nicht über die Wahlen in Amerika sprechen, nicht vorher, am liebsten auch nicht nachher, aber auf jeden Fall nicht vorher.
Aber wir haben uns ja mit Halloween jetzt schon auf die Wahl vorbereitet, ne?
Ja, so in etwa, so fühlt es sich an, ehrlich. Ja, aber deshalb müssen wir über Halloween auch nicht sprechen und wir sprechen offenbar auch nicht über die diversen Wirtschaftsgipfelchen diese Woche.
Nee, also da bin ich, also nee.
Warum auch? Der Wirtschaftsminister war ja nicht da.
Also es wird ja ohnehin, so wie ich das mitbekommen habe, macht die FDP ja dann irgendwie nächste Woche schon wieder den nächsten Gipfel und der Scholz dann irgendwie auch irgendwann im November, Mitte November oder so und dann gipfelt jeder so vor sich hin und irgendwann wird das ganze Ding dann vor die Wand gefahren. Keine Ahnung, was das soll. Ich schlage vor, wir kommen zur Vier-Tage-Woche. Mit der du dich beschäftigen möchtest und ich empfehle sie vielleicht auch den Herrn Gipfeltreffern. Also wie nennt man die denn?
Gipfelern.
Gipfler.
Ja. Ach, ja, der Anlass, warum ich mich damit beschäftigen wollte, beziehungsweise warum ich mir ein bisschen die Evidenz zusammengesucht habe zur Vier-Tage-Woche, war, weil diese Woche eine Meldung kam zur isländischen Vier-Tage-Woche. Also Island ist eins der Länder, in denen es relativ viele Arbeitnehmer mit Vier-Tage-Woche gibt, weswegen das in die Presse diese Woche mal zusammengefasst wurde in einem relativ kleinen Artikel. Und da heißt es, in Island haben 51% der Arbeitnehmer in den letzten Jahren reduzierte Wochenarbeitszeit gehabt. Wir kommen gleich noch dazu, was das vom Umfang bedeutet, bei gleichem Lohn. Und eine aktuelle Studie des britischen Autonomy Institute, das auch gleich nochmal zur Sprache kommt, belegt, dass im Rahmen der Studie 62% der ArbeitnehmerInnen sagen, dass sie zufrieden sind. 52% sagen, dass es leichter ist, Berufs- und Privatleben zu organisieren mit reduzierter Arbeitszeit, und für 42% gibt es weniger Stress dadurch. Das Entscheidende an dieser Studie ist, dass es eben die ganze isländische Wirtschaft betrachtet, und die meisten von den Leuten haben seit 2020 reduzierte Arbeitszeit gehabt, und trotzdem ist das isländische Wirtschaftswachstum hat sich sehr positiv entwickelt. Island hat eine der höchsten Wachstumsraten in Europa und eine der geringsten Arbeitslosenquoten weit unter dem europäischen Durchschnitt, und daraus wird abgeleitet in der Studie, dass also die 4-Tage-Woche offenbar ein Erfolgsrezept für die isländische Wirtschaft sei. Gekommen ist das Ganze, also warum jetzt 51% der Isländer, 51% IsländerInnen 4-Tage-Woche haben, ist letztlich die Ausweitung von Pilotversuchen, die es schon seit 2015, also relativ früh in Island gab. Zwischen 2015 und 2019 haben öffentliche Unternehmen, also der öffentliche Sektor hat angefangen, in zwei großen Pilotversuchen auf 35 bzw. 36 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich zu reduzieren, bei vorher 40 Stunden Woche. Und dadurch waren eben 2500 Menschen, relativ viele im Verhältnis zur Bevölkerung von Island. Mehr als 1% der isländischen Bevölkerung war damit Teil der Pilotgruppe. Und im Rahmen dieser Studien war es eben so, oder dieser Pilotversuche, hat sich ergeben, dass sowohl die Unternehmen als auch die Menschen sehr zufrieden waren. Für die Arbeitnehmer wurde eine dramatische Verbesserung des Wohlbefindens festgestellt. Die Gewerkschaften waren sehr zufrieden und die Unternehmen haben eine höhere oder gleichbleibende Produktivität beobachtet. Und dann haben die Gewerkschaften eben in den nächsten Verhandlungsrunden darauf gedrungen, die 4-Tage-Woche in breitere Anwendung zu bringen. Deshalb ist es eben jetzt so, dass fast die Mehrheit der isländischen ArbeitnehmerInnen 35 bis 36 Stunden pro Woche nur arbeiten. Und das hat gegenüber eben der Zeit vor 2015 keine Wirtschaftswachstumseinbußen mit sich gebracht. Soweit die Studienlage für Island. Jetzt ist das ja ganz schön, aber Island ist schon ein bisschen speziell. Das eine ist eben, dass die isländische Bevölkerung sehr klein ist und Island auch eine relativ spezielle Wirtschaft hat. Dann ist es etwas ungewöhnlich, dass es im öffentlichen Sektor begonnen wurde. Und dann ist es so, dass letztlich ja natürlich verglichen wird in der Studie jetzt der Zeitraum vor diesen Pilotversuchen oder während dieser Pilotversuche, also vor 2020, mit der Zeit, in der jetzt in die Breite gebracht wurde zwischen 2020 und 2022. Und da einfach das Wirtschaftswachstum zu vergleichen, halte ich für methodisch nicht ganz sauber, muss man sagen, weil eben zwischen 2020 und 2022, wie wir wissen, es einen erheblichen Einbruch gab. Wenn gegenüber dieser Zeit es jetzt Wachstum gibt, ist das nicht so verwunderlich. Island ist insgesamt auch vor 2015 eines der am meisten wachsenden Länder in Europa gewesen. Und ja, also ich halte es für die Aussagen über das ganze Wachstum der Volkswirtschaft zu betrachten, halte ich für fragwürdig. Dafür gibt es zu viele andere Einflussfaktoren, die das Wirtschaftswachstum beeinflussen, die außerhalb der Wochenarbeitszeit liegen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht sagen kann, es ist erfolgreich. Zumindest gab es ja offenbar keinen wesentlichen Wirtschaftseinbruch, das ist das eine. Und die Befragungsdaten zur Zufriedenheit der Arbeitnehmer und der Unternehmen sprechen natürlich für sich. Also wenn jetzt 51% der ArbeitnehmerInnen offenbar eine reduzierte Arbeitszeit bei gleichem Lohn fahren. Und dann heißt das ja, die Unternehmen müssen damit auch zufrieden gewesen sein. Und die Gewerkschaften konnten es offenbar ja so wesentlich ausweiten. Dafür müssen ja die Unternehmen schon mit an Bord sein, wenn eben von 1% der Bevölkerung auf 51% der Bevölkerung dieser Anteil steigen konnte. Das würde ja nicht, das könnte man ja nicht aufoktroyieren, sondern das wird ja schon irgendwie von den UnternehmerInnen gestützt worden sein. Natürlich ist es naheliegend oder das der Mechanismus dahinter, der letztlich bei allen Argumentationen für 4-Tage-Woche zum Tragen kommt, ist, dass man im Prinzip ja eine Reduktion der Arbeitszeit nicht um ein Fünftel, sondern nur um ungefähr 10% durchführt. Also es wird ja nicht 20%, sondern nur 10% der Arbeitszeit reduziert, auch wenn man die dann auf 4 Tage aufteilt in der Regel. Also fast alle Studien machen 36 Stunden oder 35 Stunden. Das heißt, man arbeitet in weniger Tagen annähernd gleich viel Arbeitszeit. Und das andere ist, dass dadurch aber offensichtlich die Produktivität steigt, die Arbeitnehmergesundheit auch steigt. Also dass messbar es weniger Fehlzeiten und weniger Krankheitstage gibt, sodass in Summe vermutlich gar nicht weniger Arbeitszeit verfügbar ist, weil die Leute weniger krank sind und erholter sind und produktiver arbeiten. Und das ist der Mechanismus, der dahinter argumentiert wird oder der von allen Befürwortern zitiert wird, ist eben, dass man sagt, eigentlich geht euch überhaupt keine Arbeitszeit verloren, weil ihr gesündere Arbeitnehmer habt, die zufriedener sind, die produktiver arbeiten und deshalb eben, weil es wesentlich besser machbar ist zu arbeiten oder besser vereinbar mit der Freizeit und entsprechend eben die Produktivität mindestens gleich bleibt oder sogar steigt. Das ist das Argument. In Island scheint es offenbar die meisten Unternehmen überzeugt zu haben. Das ist schon mal gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das auf andere Länder übertragbar? Oder das ist das, was ich mich gefragt habe und wofür ich so ein bisschen Sachen rausgesucht habe. Das Schöne ist, es gibt einige Lobbyorganisationen, die sich dafür einsetzen. Also es gibt eben dieses Institut, was die Studie in Island begleitet hat. Das Autonomy Institute ist ein großer Think Tank, die sich mit Erneuerungen in der Arbeitswelt auseinandersetzen. In Deutschland gibt es auch ein großes Think Tank, die eben insgesamt arbeitnehmerfreundliche Arbeitsgestaltung erforschen lassen und dafür lobbyieren, weil sie sagen, das ist halt der Weg, um dem Fachkräftemangel beizukommen. Und auf deren Seite, Wir sind der Wandel heißt die Seite, gibt es eine Zusammenstellung aller Modellprojekte, die es bisher gab. Da taucht unter anderem ein deutsches Modellprojekt auf, auch ein britisches Modellprojekt und ein spanisches. Und dann gibt es noch Länder, in denen zumindest die Regulierung so gestaltet wurde, dass 4-Tage-Woche im Arbeitsvertrag explizit festgehalten werden kann, wo ich gar nicht so richtig verstehe, warum das nicht generell in allen Ländern möglich ist. Aber das gibt es wohl auch, dass eben explizit das Recht festgehalten wird, sich zwischen 4- und 5-Tage-Woche zu entscheiden. Das ist zum Beispiel in Belgien so. Seit 2022 können Beschäftigte zwischen 4- und 5-Tage-Woche entscheiden, aber nicht bei Lohnausgleich. Das heißt, sie können entweder ihre wöchentliche Arbeitszeit auf 4 Tage verteilen und dann aber eben 40 Stunden auf 4 Tage verteilt arbeiten, oder sie können die Stundenzahl reduzieren und aber Gehaltsabzug in Kauf nehmen. Das Ziel ist Flexibilität und tatsächlich machen das viele, obwohl sie Gehaltsabzug erhalten. Also es gibt offensichtlich viele, die dann eben auf 36 Stunden reduzieren und den Gehaltsabzug in Kauf nehmen. Das heißt, es ist den Leuten letztlich wichtiger als der Verdienst, dass sie eine, ja, quasi hohe Teilzeit arbeiten können. Und genauso ist es auch in Spanien. In Spanien gab es einen staatlich finanzierten Versuch, also da konnten Unternehmen eine Subvention bekommen, wenn sie an diesem Versuch teilgenommen haben. Und das läuft aber noch. Das ist Ende 2023 erst gestartet. Und da haben sich offenbar erheblich viele Unternehmen beworben für diesen Versuch, aber es ist eben noch nicht ausgewertet. Und dann eben das isländische Projekt, was ich schon erzählt habe. Und dann gibt es auch ein britisches und ein deutsches Projekt. Das deutsche Projekt endet quasi jetzt im Oktober. Und da werden die Ergebnisse, also das ist gefördert von der Friedrich-Ebert-Stiftung, und die Ergebnisse werden übernächste Woche vorgestellt. Man weiß aber prinzipiell schon zumindest grob, was rausgekommen ist. Das ist eine Studie der Uni Münster mit 40 Unternehmen in der Region. Die Studie lief aber nur ein halbes Jahr. Und da ist es so, dass insgesamt 40 Unternehmen sich beteiligt haben, und von diesen 40 Unternehmen will die Mehrheit die 4-Tage-Woche weiterführen. Also viele sagen, sie konnten dadurch mehr Fachkräfte gewinnen und sie haben annähernd gleiche Produktivität gehabt, aber deutlich weniger Fehlzeiten. 39% der beteiligten Unternehmen wollen dauerhaft die 4-Tage-Woche einführen, 34% verlängern die Testphase und 20% der Unternehmen gehen wieder zurück auf 5-Tage-Woche. Das Hauptargument, warum Unternehmen wieder zurückgehen auf 5-Tage-Woche, ist, weil sie sagen, das Stresslevel sei an den übrigen 4 Tagen gestiegen. Also es ist eine größere Arbeitnehmerbelastung gewesen. Und das ist insofern nachvollziehbar, weil es insbesondere Unternehmen im Handel und im Dienstleistungsbereich betrifft, die eben sagen, dass sich dann Kundenanfragen auf die anderen Tage konzentriert haben und dadurch die Leute eben unter einem sehr viel höheren Druck arbeiten mussten, wenn sie nur 4 Tage gearbeitet haben. Während Unternehmen, die nicht nur im direkten Kundenkontakt arbeiten, sagen, sie haben halt Prozesse überarbeitet, Meetings verkürzt, mehr digitale Hilfsmittel eingesetzt und konnten dadurch im Wesentlichen eben dann Arbeitszeit einsparen, die sie dann eben gewinnbringend einsetzen konnten. Das sind so die Hauptargumente. Die Arbeitnehmer sind in den meisten Unternehmen sehr zufrieden gewesen und das Stresslevel ist auch messbar, also die sind begleitet worden mit Fitnessuhren, und das Stresslevel unter den Beschäftigten ist insgesamt gesunken, gemessen an dem, was man eben über so Fitnessuhren messen kann. Das sind die Ergebnisse, die bisher schon bekannt sind von der deutschen Studie. Wie gesagt, viele Unternehmen gehen in eine Verlängerung, das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Und das deckt sich sehr mit der britischen Studie, die vor einem Jahr ungefähr gelaufen ist. Die ist auch ähnlich aufgebaut gewesen. Es waren 61 Firmen, auch welche, die sich freiwillig gemeldet haben. allerdings geografisch etwas weiter verteilt. Und von denen machen sogar fast alle weiter mit 4-Tage-Woche, zumindest bis jetzt. Ungefähr 80% der Unternehmen machen weiter mit 4-Tage-Woche. Und auch da kam raus, es gibt deutlich weniger Fehlzeiten. Die Fehlzeiten sind da um 65% zurückgegangen. Und das Stresslevel, das messbare Stresslevel, Angstzustände und Depressionen sind insgesamt gesunken. Also das ist sehr, die Ergebnisse sind sehr vergleichbar zu dem, was bei der deutschen Studie rauskommt. Ich finde grundsätzlich gut, dass es in Modellstudien erforscht worden ist und dass man dazu jetzt Zahlen hat. Aber am Ende kann man natürlich aus so Modellstudien nicht schlussfolgern, dass es das Allheilmittel für alle quasi ist. Aus zwei Gründen. Das eine ist, dass die Unternehmen das gegen den Fachkräftemangel einsetzen. Wenn aber alle Unternehmen 4-Tage-Woche hätten, wäre dieser Wettbewerbsvorteil um Fachkräfte natürlich weg. Also der Grund, warum die Unternehmen daran teilnehmen, ist ja ein Rekrutierungsvorteil zu gewinnen. Und das heißt, je mehr Unternehmen in der gleichen Branche 4-Tage-Woche einführen, desto weniger attraktiv ist es für weitere Unternehmen, da reinzugehen. Es sei denn eben, sie verlieren dann Leute, wenn sie es nicht machen, weil eben sie im Wettbewerb mit Mitbewerbern stehen. Das heißt, zunächst mal hat man jetzt natürlich so einen positiven Bias. Man hat dann Unternehmen, die eh schon darüber vorher nachgedacht haben, die sich eh schon Gedanken über Rekrutierung machen und die dadurch einen deutlichen Vorteil haben gegenüber Wettbewerbern. Das heißt, der sehr positive Effekt, den man jetzt beobachtet, wäre vermutlich so ein bisschen abgemildert, wenn es sich über alle Unternehmen verteilt. Das ist das eine. Das andere ist eben, im Gegensatz zu dem, was man in Island sieht, dass eben das gemessen wird am BIP des ganzen Landes, ist natürlich bei den einzelnen Unternehmen, ist es sehr branchenabhängig, wie stark sich die Produktivität anpassen lässt oder wie das skaliert. Wenn du jetzt einfach einen Handwerksbetrieb hast, der Kundenaufträge macht, ist die Frage, wie viel kann man an Produktivitätsgewinnen sozusagen rausholen, dadurch, wenn man gleichzeitig unflexibler wird mit der Planung von Terminen. Ist eben dann schon auch eine strukturelle Frage, genauso eben Einzelhandel. Einzelhandel ist eine der Branchen mit den meisten Rekrutierungsproblemen, auch mit dem höchsten Stresslevel für Leute. Und gleichzeitig haben die natürlich sowieso schon ein Problem, alle Arbeitszeitslots zu besetzen. Und das würde natürlich noch verschärft, wenn sie gleichzeitig 4-Tage-Woche einführen und dann eben ihre Arbeitsorganisation über die Tage noch mehr überdenken müssen, als eh schon, wenn sie Samstage mit besetzen müssen. Das heißt, da gibt es zumindest so Anpassungsfriktionen, die es eben schwieriger machen, das auszurollen, als jetzt bei einem Bürojob, sagen wir mal. Und entsprechend sind auch kaum Einzelhandelsunternehmen in den bisherigen Studien vertreten gewesen. In der Münsteraner-Studie gab es einen Reisebüro, die aber zum Beispiel wieder auf die 5-Tage-Woche zurückgehen, aus genau dem Grund, dass sie sagen, bei ihnen häufen sich quasi die Kundenanfragen, die laufen halt auf, wenn sie 4-Tage-Woche haben. Die haben das geteilt, also die haben quasi Leute mit 4 Tagen von Montag bis Donnerstag und von Mittwoch bis Samstag. Aber trotzdem sagen sie eben, für sie sind dann eben die Tage, wo besonders viele Anfragen sind, besonders dünn besetzt und dann ist es für die Mitarbeiter stressiger. Das sind so die methodischen Schwächen, die ich sehe. Dadurch, dass man nicht repräsentativ die Unternehmen ausgewählt hat, sondern auf freiwilligen Basis das macht im Wesentlichen. Und natürlich ist die Frage, ob man wirklich ehrlich mit sich ist, wenn man eben diese Arbeitszeitreduktion auf 36 Stunden jetzt als 4-Tage-Woche framed bei vollem Lohnausgleich und nicht einfach damit so ein bisschen der Zahn der Zeit aufgenommen wird, weil die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Deutschland geht schon länger zurück, insbesondere bei Männern. Bei Frauen ist sie annähernd konstant. Also Frauen arbeiten seit 15 Jahren im Durchschnitt 30,5 Stunden. Männer arbeiten eben heute nur noch knapp 38 Stunden und haben vor 15 Jahren noch im Durchschnitt fast 40 Stunden gearbeitet. Das heißt, wir nähern uns diesen 36 Stunden im Mittel ohnehin an.
Also ich kann das nicht bestätigen, Hanna.
Du arbeitest nicht 38 Stunden?
Nein, ich arbeite mehr.
Aber es ist natürlich so, in manchen Branchen, zum Beispiel Metallbranche, hat seit Jahren 36 Stunden. Die verteilen die trotzdem auf 5 Tage. Das heißt, da wäre eine Umstellung auf 4-Tage-Woche nur in Anführungsstrichen eine Umorganisation von Schichten und Arbeitszeiten, ganz ohne dass Arbeitszeit verloren gehen würde. Sondern man müsste halt sein Schichtsystem überdenken und seine ganze Organisationsstruktur im Unternehmen überdenken. Das wäre erstmal eine Riesenleistung natürlich. Aber es wäre quasi, es gäbe diesen Effekt von weniger Arbeitszeit für die Leute überhaupt nicht. Ne? Dann gibt es viele, also Energiebranche zum Beispiel, die haben eine Regelarbeitszeit von 38 Stunden. Also die stark gewerkschaftlich organisierten Unternehmen haben schon lange nicht mehr 40 Stunden als Regelarbeitszeit. sondern liegen zwischen 36 und 38 Stunden. Das heißt, da wäre es auch so, da könnte man im Prinzip dieses, was in Belgien gemacht wird, dass man sagt, du kannst aussuchen, ob du an 4 oder 5 Tagen arbeitest, wäre in solchen Branchen ein viel geringerer Schritt als zum Beispiel bei Beamten im öffentlichen Dienst, die 41 Stunden Regelarbeitszeit haben in vielen Bundesländern, wo also die fast einen ganzen Arbeitstag einspannen müssten, wenn sie auf 36 gehen wollen. Das heißt, wenn man nicht so eine freiwillige Stichprobe nimmt, sondern wirklich repräsentativ guckt, ist der Anpassungsdruck in den einzelnen Branchen völlig unterschiedlich. Und 4-Tage-Woche ist ein Schlagwort und für viele Unternehmen ist das wirklich eine große Umstellung. Jetzt denkt man an alle, die Schichtbetrieb arbeiten, Pflege und so weiter. Da ist ja der Organisationsaufwand von Schichtbetrieb ist ohnehin schon hoch. Und wenn du dann auch noch eben jetzt umstellen würdest von 5 auf 4-Tage-Woche oder die Leute sogar aussuchen dürfen, ist das natürlich für ein Unternehmen ein Riesenschritt. Aber der reale Anteil an Arbeitszeit, der verloren geht, ist halt im Prinzip fast nicht da. Und wenn du dann noch überlegst, dass bei 4-Tage-Woche denn eben wirklich offensichtlich es ja so ist, dass Abwesenheiten geringer werden, dann ist eigentlich quasi der Realverlust an Arbeitszeit. Also es ist nicht verwunderlich, dass die Produktion nicht wesentlich zurückgeht, weil eigentlich wird wahrscheinlich das, was an Arbeitszeit verloren geht, zwischen 1 und 2 Stunden im Durchschnitt pro Woche liegen. Es ist also viel mehr so ein Umdenken in den Unternehmen, weil trotzdem ist natürlich für die Leute ein großer Gewinn, wenn sie 3 Tage Wochenende haben. Also wenn ich eh schon 36-Stunden-Woche arbeite und ich arbeite einfach dann wieder wie früher quasi 8 Stunden, aber an 4 Tagen, dann macht das natürlich einen riesen Unterschied. Also dann habe ich einen großen Mehrgewinn an Freizeit durch keine Umstellung in meiner Wochenarbeitszeit. Das heißt, auf Arbeitnehmerseite, dass das vorteilhaft gesehen wird, ist völlig klar. Und wenn man eben diesen gesundheitlichen Effekt hat, ist ja fein. Aber im Grunde ist eben das, was jetzt verkauft wird, dass es eben für die Unternehmen wenig Produktivitätsverluste gibt, ist eigentlich vor allem Lobbyieren für eine Mindset-Änderung. Also wenn ich jetzt die Deutschen, ich weiß nicht zum Beispiel in Großbritannien, ob da auch von 40 oder von 41 Stunden zum Beispiel runtergegangen wurde, das weiß ich nicht genau. In Island war vorher ja 40 und die sind jetzt runter oft auf 35. Das heißt, das ist auch ein relativ großer Schritt. Aber eben, wenn man den deutschen Durchschnitt anlegt, sind es halt nur 2 bis 3 Stunden. Das heißt, ich habe den Eindruck, diese Pilotstudien ebnen eher so ein bisschen den Grund dafür, so ein Umdenken zu haben. Ähnlich wie wir zum Beispiel ja durch die Pandemie so ein Umdenken in Bezug auf Homeoffice hatten. Also, dass man eben im Wesentlichen Prozesse überdenkt, Arbeitsabläufe überdenkt und in so ein Mindset kommt zu sagen, warum müssen wir denn für jeden 5 Tage vorschreiben, warum können wir es nicht zum Beispiel zur Wahl stellen. Und dafür ist sicher auch cool, aber ich sehe eben nicht, dass mit den Stichproben, die man jetzt hat und der Art, wie die Studien gemacht sind, man wirklich den Produktivitätseffekt tatsächlich messen kann.
Es gibt ja sicherlich Sachen, also wie du sie gerade beschrieben hast, wo es sehr viel Sinn für die arbeitenden Menschen dann ergibt, dass wenn man da ein bisschen Umorganisation, wenn man eine Umorganisation macht und sie dann nur 4 Tage arbeiten, also auch 1 Tag mehr haben für sich, dass man dadurch automatisch einen Produktivitätsgewinn erzielen kann, weil die Leute ja das Gleiche arbeiten, nur dann eben ein bisschen ausgeruhter an dem einen oder anderen Ding oder im Kopf weniger belastet, weil sie an dem einen Tag mehr halt irgendwas erledigen konnten oder sich nicht drüber sorgen mussten, wie die Kinder versorgt sind oder was weiß ich was. Ne? Also so eine Sache sollte man unabhängig dieser Diskussion, finde ich, einfach versuchen zu heben.
Und natürlich ist es, wenn man jetzt sich nicht hinstellt und einfach darüber lamentiert, dass die Leute alle sowieso schon weniger arbeiten und ins Homeoffice sind. Also das ist natürlich, man steht natürlich einer großen, ohnehin schon vorbehalten gegenüber generell anderer Arbeitsorganisation. Aber wenn man es relativ nüchtern betrachtet, also haben wir so große Rekrutierungsprobleme, dass man eben im Prinzip jedes Element, was man ohne große Schmerzen für das Unternehmen umsetzen kann, vielleicht nehmen sollte natürlich. Ne? Also die Anzahl der offenen Stellen in Deutschland, habe ich auch nochmal nachgeguckt, zwischen 2013, also mit ein bisschen Schwankungen, und 2024, also sagen wir mal über die letzten 10 Jahre, hat sich die Anzahl der offenen Stellen um 40% ungefähr erhöht. Und die Länge, die Stellen offen sind, ist auch massiv gestiegen. Also inzwischen sind, wenn man 2020 rausnimmt, wo eben die ja wegen Kurzarbeit viel weniger Stellen offen waren, dann ist es so, dass offene Stellen oft über 200 Tage offen sind. Gerade in Sektoren wie Pflege zum Beispiel. In der Pflege ist über 200 Tage im Durchschnitt ist eine Stelle offen, bevor sie besetzt werden kann. Und es gibt einige Branchen, ne? Also Handel gehört dazu, viele Handwerksberufe, Pflege, wo es so krassen Fachkräftemangel schon gibt, dass man wirklich überlegen sollte, sind die Umorganisationen es nicht wert, wenn man dafür eine Stelle besetzt kriegt oder eine halbe Stelle besetzt kriegt und solche Sachen. Es gab ja auch vor kurzem so anekdotisch oder halt ja auch eine Fallstudie dazu, was man erreichen kann, wenn man in der Pflege die Leute frei ihre Schichten wählen lässt. Also nicht vorschreibt, du musst Tagschichten, Nachtschichten, Wochenendschichten machen und immer in einem Schichtplan quasi drin sein, sondern die haben so einen Pool von Mitarbeitenden in manchen Krankenhäusern, war das gegründet, die sich selbst die Schichten raussuchen durften quasi. Also die sich ihren eigenen Schichtplan erstellen konnten, wie es für zu ihrem sonstigen Leben am besten passt. Dadurch konnten viele der ArbeitnehmerInnen dann die Wochenarbeitszeit erhöhen, das Schichtsystem freier gestalten konnten. Und das geht ja in eine ähnliche Richtung, dass wenn du die Leute wählen lässt, ist für dich besser, die gleiche Arbeitszeit an 4 Tagen oder 5 Tagen zu machen, dass dadurch du eben Leute dazu bringen kannst, zum Beispiel ihre Wochenarbeitszeit zu erhöhen, wenn sie trotzdem einen Tag frei haben, weil sie dann eben sowas machen können wie im Wechselsystem ihr Kind haben oder solche Sachen, ne? Und entsprechend würde ich schon sagen, ich finde es nicht verwunderlich, dass viele Unternehmen dabei bleiben und ich würde auch glauben, dass außerhalb von so Pilotstudien vielleicht mehr Unternehmen sich dafür erwärmen könnten, wenn man eben entsprechend ihnen vorrechnet, dass es davon einen Effekt gerade auf die Rekrutierung gibt. Aber Arbeitsorganisation ist natürlich ein sehr langsames und mühsames Feld und ein bisschen sieht man das jetzt auch, wie viele Unternehmen Return to Office propagieren, dass letztlich es so ein bisschen einfach behäbig ist, wie wir Arbeit organisieren. Und man da eigentlich richtig reinbuttern müsste, um in der Konkurrenz um Arbeitskräfte zu bestehen. Und das wird wahrscheinlich nicht genug gehoben, solche Potenziale. Also weil oft wird natürlich ist Lohn wichtig, aber ich finde auch, die Gewerkschaften machen eben auch an der Stelle in Deutschland offenbar weniger als jetzt in Island zum Beispiel, so Flexibilisierungssachen rauszuverhandeln und eben nicht nur es auf Lohnerhöhungen zu konzentrieren.
Wobei die IG Metall die 4-Tage-Woche ja durchaus als Forderung hat, ne? Also ja. Ist dann eher die Frage, wann das vielleicht kommt, aber das wäre ja auch der von dir angesprochene Sektor in der Metallverarbeitung.
Ja, und das ist im Verhältnis. Wie gesagt, von der Wochenarbeitszeit her, das wäre es durchaus machbar mit einem geringen zusätzlichen Verlust an Produktion. Aber wie gesagt, es ist natürlich ein großes organisatorisches Ding. Und ich fand eigentlich erstaunlich, dass sich die Unternehmen in der Studie, da waren keinesfalls nur Bürojobs dabei, weil du natürlich bei rein Bürojobs kann man das relativ naheliegend finden, dass Leute, die eh relativ flexible Arbeitszeiten haben, dass es da vielleicht auch einfach nicht so auffällt, ob die 4 oder 5 Tage da sind, solange halt die Arbeit erledigt wird. Aber es gab eben auch Unternehmen aus dem Handwerk zum Beispiel, wo ich mir schon vorstellen kann, dass das halt vor mehr Herausforderungen so ein Unternehmen stellt und Industriebetriebe ohnehin, wo die Maschinen quasi durchlaufen müssen. Da ist es natürlich nochmal komplizierter, weil du halt vielleicht eine Schicht mehr fahren musst oder so. Weil die Leute ja umgekehrt auch dann halt an den anderen Tagen 9 Stunden arbeiten und nicht nur 8. Auch das hat ja auf Schichtpläne Auswirkungen. Und von daher, einfach ist es sicher nicht, aber wahrscheinlich ließe sich da das ein oder andere noch rausholen. Und dann hätte man eventuell auch aussagekräftigere Gesamtergebnisse als jetzt bei diesen Pilotstudien, die schon ein bisschen, also es ist maximal so ein bisschen explorativ zu betrachten, würde ich sagen, oder wird von those Think Tanks ein bisschen höher gehängt, als die Aussagekraft tatsächlich ist. Aber ja, eigentlich, wenn man sich die bisherige empirische Evidenz anguckt, spricht wenig dagegen.
Also ich kämpfe auch weiterhin für meine 4-Tage-Woche. Das kann ich euch versprechen.
Ja, ich meine, also wenn in Belgien sogar Leute das wählen bei Gehaltsabzug, ist es eben vielleicht auch einfach eine Frage von Flexibilisierung natürlich, ganz ohne, also selbst wenn man jetzt nicht auf der Lohnskala das betrachtet. Aber ja, es gibt ja durchaus auch Beispiele von Unternehmen, wo man 38 Stunden als Regelarbeitszeit hat und selbst da nicht wählen kann, ob man die an 4 Tagen macht, sondern auf jeden Fall 5 Tage haben muss. Volkswagen zum Beispiel könnte ja auch 4-Tage-Woche einführen. Die haben ja nichts mehr zu tun.
Danke für den Übergang, Hanne. Ja, tatsächlich. Also das ist ein ganz guter Hinweis. Insofern, ich habe eine Geschichte erzählt bekommen. Da war ein Koreaner, ein Südkoreaner natürlich, kein Nordkoreaner, haha, in dieser gläsernen Fabrik, die Volkswagen da, ich glaube in Dresden steht die, ne, stehen hat. Und die haben ja da so ein Saal, wo du so Veranstaltungen haben kannst und dann kannst du quasi zugucken, wie die da oben so die Autos da zusammenschrauben. Und der Südkoreaner, der hat sich dann halt gewundert, warum die alle so langsam arbeiten. Südkorea wird das etwas flotter gehen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da sind Potenziale und über diese Potenziale werden wir heute reden. Also wir haben ja mehrfach jetzt irgendwie angetragen bekommen, dass wir uns doch mal mit der deutschen Automobilindustrie beschäftigen sollten. Wir haben das natürlich über die Jahre immer wieder mal punktuell getan. Ich glaube, vor 2-3 Jahren sogar mal mit dem Ulrich etwas ausführlicher über die Zukunft der E-Automobilität in der deutschen Automobilindustrie. Naja, ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz drauf. Aber das Thema ist etwas komplex, heißt riesengroß. Und ich habe dann so eine Weile drüber nachgedacht, wie man das Ganze ankrapschen könnte. Und habe dann mich dazu entschieden, es mal über Volkswagen zu probieren, weil die stehen ja gerade im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion, alles sehr aufgeregt. Und ich glaube, die Wahrnehmung ist so ein bisschen, Volkswagen hat ein Problem, die deutsche Wirtschaft hat ein Problem, wir sind da alle gerade am Untergehen. Und wie immer, wenn solche Diskussionen sind, ist auch Clemens Fuest nicht weit. Ich weiß nicht, welche Informationen Clemens Fuest so hat, die ich nicht habe. Aber er sah sich gemüßigt, im Handelsblatt-Interview zu sagen, der Staat sollte jetzt klarstellen, dass er VW im Falle einer Insolvenz nicht retten wird. Also wir gehen gleich ein bisschen in die Zahlen. Vielleicht sollte Clemens Fuest das auch tun. Ich würde es ihm wirklich empfehlen.
Vielleicht liest er noch die Bild-Zeitung.
Ich weiß nicht, was der liest, aber ich finde, wer so einen Posten mit so viel monatlichem Salär verdient, der sollte nicht so viel Blödsinn reden. Und ich bin auch irgendwie nicht mehr so geduldig, diesen ganzen Blödsinn mir anzuhören. Es bringt Unruhe rein, es bringt Gerüchte rein in eine Situation, die nicht gut ist. Auch die erste Frage hier, ne? Da geht es dann um die Schieflage, wie schlimm ist es? Glauben Sie, dass das Unternehmen von alleine aus der Krise kommt? Man kann es nur hoffen. Eine Alternative wäre, dass der Konzern zusammenbricht und das wäre eine Katastrophe. Also das ist wirklich so weit weg von dem, was man aktuell als Realität bezeichnen muss. Und wie gesagt, wir gehen gleich mal in die Zahlen rein. Ich habe für sowas kein Verständnis mehr. Wir fangen mal an. Wir müssen allerdings vorab einen kleinen Hinweis geben. Also Volkswagen ist ja eine Aktiengesellschaft. Man kann die Aktien an diversen Börsen handeln und was wir hier besprechen, soll euch einen Anhaltspunkt darüber liefern, was gerade passiert und welche politischen und wirtschaftlichen Implikationen sich daraus ergeben. Wir geben euch hier allerdings keine Anlageberatung. Wir wollen euch auch keine Anlageberatung geben. Und da ich heute Volkswagen bequatsche, kann ich zumindest sagen, dass ich keine Aktien des Unternehmens direkt oder über eine von mir vertretene Firma halte. Das kann sich in der Zukunft ändern, jederzeit, morgen schon, na morgen nicht, weil morgen ist Samstag, obwohl man könnte über Lang und Schwarz, naja, es kann sich jederzeit ändern. Es kann aber auch durchaus sein, dass Volkswagen in einem von mir gehaltenen ETF liegt und sich daraus irgendwelche Interessenkonflikte konstruieren lassen, weil ich bin da ganz ehrlich, ich habe in irgendeiner Rentenversicherung Korb an ETFs, keine Ahnung, ob da irgendwo Volkswagen drin liegt. Noch ein zweiter Hinweis, da ich ja wie immer zwischen allen Stühlen sitze, da ich einen Podcast namens Systemrelevant für die Hans-Böckler-Stiftung produziere, könnte man mir je nach Interessenlage eine gewisse Befangenheit bei dem Thema unterstellen. Dann kommen wir mal zu Volkswagen. Also ich glaube, bei Volkswagen darf man mal nicht vergessen, dass das ein sehr spezieller Konzern ist. Deswegen fällt den Leuten dazu auch immer gleich der böse Staat ein und so weiter. Also speziell insofern, der ist tatsächlich, also ich kenne keinen anderen Konzern in Deutschland, der so aufgebaut ist. Falls doch, möge man mich gerne korrigieren, dann hätte ich was übersehen. Aber schauen wir mal in die Zahlen rein, wer da beteiligt ist an Volkswagen. 31,6% hält die Porsche Automobil Holding, 20% ausländische institutionelle Investoren, 11,8% das Land Niedersachsen, 10% Katar, 24,1% private Investoren, 2,2% deutsche institutionelle Investoren. Jetzt könnte man sich ja zum Beispiel fragen, warum da nur 2,2% deutsche institutionelle Investoren sind. Die Antwort könnte lauten, dass sehr viel Finanzgeschäft Deutschlands über Luxemburg beispielsweise läuft. Also ich würde nicht darauf wetten, dass das wirklich so wenig sind. So, wenn es dann aber um die Stimmrechte geht, dann sieht das alles wieder ganz anders aus. 53,3% Porsche Automobil Holding SE, 20% des Land Niedersachsen, 17% Katar, 9,7% liegt im Free Float, ist also unbestimmt. Und zustande kommt das Ganze dadurch, dass es bei VW so eine Mischung aus Stamm- und Vorzugsaktien gibt. Die Stammaktien haben die Stimmrechte und die Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht. erhalten aber mehr Dividende dafür. Die Stimmrechte wiederum sind wichtig, um auf einer Hauptversammlung mitentscheiden zu können, wer da im Aufsichtsrat sitzt und so weiter und so fort. Es gibt aber noch zwei weitere Spezialitäten bei Volkswagen. Das eine ist die 4/5-Mehrheit für die Hauptversammlungsbeschlüsse. Das heißt, eine Hauptversammlung braucht für diverse Beschlüsse einer 80% Zustimmung statt wie üblicherweise 75%. Und damit hat das Land Niedersachsen mit seinen 20% der Stimmrechte dann eine Sperrminorität. Also ohne die Politik geht in diesen Fällen dann nichts. Und weiterhin gibt es noch eine Zweidrittelmehrheit für Entscheidungen über Produktionsstätten im Aufsichtsrat. Und der VW-Aufsichtsrat, der ist ja paritätisch besetzt. Das heißt, Hälfte Arbeitnehmerinnen und Hälfte die Kapitalseite, und die Gewerkschaften können dadurch quasi Produktionsstättenentscheidungen blockieren. Also anders gesagt, VW als Konzern ist so gebaut, dass sich im Grunde alle irgendwie einigen müssen auf etwas, was sie tun, wenn sie diese Dinge verändern wollen. Und die Kehrseite dieser Bauweise ist, dass das Management eigentlich dauernd das Gefühl hat, es wird blockiert, es kann nicht tun, was es möchte und sollte, und natürlich dann auch entsprechend versucht, die Macht, was weiß ich, des Landes Niedersachsens oder die Macht der Gewerkschaften in irgendeiner Weise zu schmälern und sich da durchzusetzen. Das sind dann so ganz klassische Sachen wie, da sind die Löhne zu hoch, Beschäftigungsverhältnisse zu starr, ne, und die Gewerkschaften sind ja ohnehin zu unflexibel. Also da gehen so ein bisschen auch diese DNAs dann gegeneinander, ne? Also das muss nicht immer produktiv sein. Im Idealfall ist es das aber. So, abseits dessen gibt es dann noch diese familiären Streitigkeiten der Großaktionäre. Da haben wir ja in der Vergangenheit auch einiges gesehen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da wollen wir heute aber nicht mehr reingehen. Und ich glaube, bei VW ist es so, wenn es dann gut läuft, das Unternehmen also viel verdient, dann werden so diese ganzen schwelenden Konflikte quasi mit Geld übertüncht. Und dann läuft das irgendwie, man schiebt es beiseite. Und die brechen dann umso heftiger auf, wenn es nicht läuft. Und ich glaube, aktuell haben wir genau so einen Fall. Das Management hat gleich mehrere Verträge gekündigt, weil es eine Krise am Horizont erblickt hat oder sich in einer großen Krise wähnt. Also der wären gekündigt worden, also 4 Verträge habe ich da gefunden. Tarifvertrag zur nachhaltigen Zukunfts- und Beschäftigungssicherung, das ist dieser Zukunftstarifvertrag. Rahmentarifvertrag für Beschäftigte mit Spezialisten oder Führungsfunktion, Tarif Plus. Paragraph 6 und 18 des Ausbildungstarifvertrages, das ist die Übernahme der Auszubildenden, und Tarifvertrag über die Vergütung und Einsatzbedingungen von Zeitarbeitnehmern. Kündigung insbesondere des Zukunftstarifvertrags erfolgt dann zum 31.12.2024 und wird dann in 6 Monaten gültig. Das heißt, ab da können theoretisch Beschäftigte Job verlieren. So, warum hat das Management das gemacht? Also wenn man so die Eigenbeschreibung der Maßnahmen liest, dann heißt es quasi, das sind alles Effizienzmaßnahmen. Dazu sollen halt Boni verändert werden, Zulagen gekürzt, Gratifikationen abgeschafft und auch noch die Gehälter gekürzt werden. Und das meinen die tatsächlich sehr ernst. Die wollen die Gehälter der Beschäftigten mit Tarifvertrag um 10% kürzen. So quasi im Rasenmäher drüber. Das Ganze soll dann die Kosten um 800 Millionen Euro im Jahr senken. Und die Zahl können wir uns mal merken, 800 Millionen Euro im Jahr. Dazu noch Nullrunden in 2025 und 2026 und insgesamt ergebe das dann 2 Milliarden an Kostensenkungen. Man möchte die Ausbildungsplätze reduzieren, weniger und vor allen Dingen weniger Auszubildende übernehmen. Da hätte man jetzt schon Probleme, die überall unterzubringen. Ich glaube, da geht es um 1.400 aktuell im Jahr. Und Zeitarbeiter sollen nicht mehr nach dem Haustarif, sondern dem Tarif der Zeitarbeitsbranche bezahlt werden, was natürlich dann wohl auch Geld erspart. Dann soll der Bestandsschutz für Beschäftigte, die vor 2005 eingestellt wurden, wegfallen. Also kombiniert natürlich mit der Ansage, es soll explizit weniger Beschäftigte geben. Anfang September hieß es noch aus dem Unternehmen, dass man in Europa 500.000 Fahrzeuge zu wenig verkaufe. Ja, das ist dann die große Krise. Und damit 2 Werke zu viel seien. Die Zahl hat sich jetzt aber komischerweise in dem, was ich so lese, etwas verändert, nämlich auf 300.000 Fahrzeuge, die man in Europa glaubt, dauerhaft nicht mehr verkaufen zu können oder schlichtweg weniger verkauft. Und interessanterweise sollen jetzt 3 Werke dicht gemacht werden. Fragt mich nicht. Ich verfolge das nur über die Medien. Also ich habe jetzt nicht mit dem Vorstand gesprochen, aber das wird kommuniziert. Natürlich sollen die Werke dann wieder an andere verkauft werden, wenn man sie dicht macht, aber ich glaube, wie wir gerade bei Audis Werk in Brüssel sehen, ist das auch kein Selbstläufer, ob man so ein Werk verkauft. Da hat man bisher niemanden gefunden, der das weiter betreibt. Es geht um die Werke in Emden, also 6.000 MitarbeiterInnen und 600 Millionen kann man damit sparen. Alternativ dazu könnte man aber auch Zwickau dicht machen, da hat man 10.000 Mitarbeiter. Da denke ich natürlich als erstes so, naja, also wenn du da so das Land Niedersachsen im Aufsichtsrat auch sitzen hast, was hat das denn wohl für eine Präferenz? Ja? Aber da will ich auch niemandem was vorwerfen, aber das sind ja klare Anreizsysteme. Ein Werk in Osnabrück ist auch noch da, das man dicht machen kann. 130 Millionen spart das im Jahr.
Auch in Niedersachsen.
Und dann haben wir noch eins in Dresden. Das soll wohl irgendwie 60 Millionen im Jahr sparen. Also Osnabrück ist wohl ziemlich sicher, dass es dicht gemacht werden soll, wenn man sich damit durchsetzen kann, weil da wohl irgendwie noch Investitionen anfallen sollen. Das heißt, da müsste man erst noch Geld investieren und es dann weiter betreiben. Da ist der Anreiz nicht so groß, das zu tun. Aber ob es zur Werkschließung kommt, das wissen wir nicht. Das ist jetzt hier gerade der Vorschlag des Managements. Ne? Keine Sorge, es geht noch weiter. Da haben wir die Komponentenproduktion. Da ist die Idee, die könne man ja auslagern. Das spart Geld, also Arbeitsplätze. Und das wären dann 800 Millionen Euro per anno. Und dann ist noch die grandiose Idee da, dass man ja auch den Bereich Entwicklung auslagern könne. Dadurch würde man 4.000 bis 6.000 Arbeitsplätze einsparen. Also natürlich nicht den ganzen Bereich, sondern nur punktuell. Reingereicht, wie gesagt, alles über Medienberichte. Volkswagen selber will sich da nicht groß zu äußern, nach dem, was ich bisher zu gefunden habe. Und naja, ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu beschönigen. Das ist schon eine Hammerliste, die der Vorstand da an die Gewerkschaften gereicht hat. Also Fabrikschließungen sind bei Volkswagen ein Novum. Das gab es bisher noch nicht. Das Unternehmen gibt es ja schon über 80 Jahre. Eine Beschäftigungssicherung, die gibt es seit 30 Jahren. Die will man jetzt auch weg haben. Also da geht es schon sehr fundamental, würde ich sagen, auch so an identitätsbildende Grundlagen der Zusammenarbeit. Ne? Also da geht einer mit dem Brecheisen ran. Und so wirkt es auf mich auch. Ne? Das ist so ein bisschen wie so eine Shock-and-Awe-Strategie. Also ein Auffahren der größtmöglichen Geschütze und Machtdemonstrationen, um dann die Gegenseite quasi zu überrumpeln und so, dass sie sich mit irgendwie kleineren als dem auch schon zufrieden gibt. Das funktioniert, werden wir sehen. Die Gewerkschaften, nach dem, was man da so liest, sind da jetzt nicht gerade kompromissbereit. Aber in dieser Gesamtkonstruktion braucht man ja halt diesen Kompromiss. Das mit dem Kündigen Beschäftigter, obwohl man ja jetzt diesen Tarifvertrag da gekündigt hat, ist auch irgendwie nicht so ganz leicht, wie es auf den ersten Blick klingt. Also mal abgesehen davon, dass der erst ab Mitte 2025 dann auslaufen würde. Und dann wäre aber VW auch nochmal irgendwie verpflichtet, über Sozialpläne zu verhandeln, ehe man sich dann schlussendlich auf irgendwas einigt und zur Tat schreiten kann. Also da sieht man so ein bisschen, das riecht schon eher nach 2026, ehe da so aktiv was gemacht werden kann. Aber das werden wir ja auch noch sehen. Interessant ist auch, dass die Aufkündigung der Tarifverträge dann wieder so alte Verträge reaktiviert und die haben den lustigen Effekt, dass VW dann eigentlich mehr Gehalt zahlen muss. Mehr Pausen für die Mitarbeiter, mehr Bezahlung für Überstunden, Samstagsarbeit und dann gibt es irgendwie auf einmal wieder Weihnachts- und Urlaubsgeld für manche Leute und das hängt alles zusammen mit der Arbeitszeitabsenkung, die vorher stattgefunden hat, wo es halt dann auch entsprechende Kompensation auch für VW gegeben hat und so weiter. Also bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie super gut das alles durchdacht ist. Ja, also das werden wir dann am Ende sicherlich sehen. So, und die Gewerkschaften sehen die Verantwortung natürlich gewohnheitsmäßig beim Management, das sei in den letzten Jahren bei der technischen Entwicklung rumgeeiert, statt eine klare Strategie zu verfolgen. Und man stört sich seitens der Gewerkschaften vor allen Dingen an einem fehlenden wettbewerbsfähigen Batteriesystem, an der Regelwut im Konzern, an vielfachen Dokumentationspflichten und den doppelten oder gar dreifachen Prozessen im Unternehmen. Also das klingt ja eigentlich fast schon so, als ob das nicht die VW-Spitze selber hätte vorbringen müssen. Das klingt so ein bisschen nach Christian Lindner, ne? Was die Gewerkschaften da monieren. Und dann sind sie natürlich so unzufrieden damit, dass Aufträge aus kurzfristigen Spargründen quasi von Wolfsburg ferngehalten wurden, wodurch die Auslastung wiederum nicht gegeben ist und damit das Werk oder die Werke da als ineffizient dastehen. Und dann gab es ja kürzlich auch die Nachricht, dass irgendwie so ein Elektrokleinwagen von Dacia gebaut werden soll. Also nicht selbst. Und das Thema Hybridantriebe hat das Management ohnehin total verpennt. Ja, an der Stelle mal ein kleiner Einschub. In der letzten Folge habe ich die Reallohnverluste in Deutschland thematisiert, die ja doch recht hoch sind und die aber gerade, und da kommen ja dann wieder die Gewerkschaften ins Spiel, über Tarifverträge ja jetzt doch wieder steigen und dadurch die Verluste der Vergangenheit in diesem und nächsten Jahr ausgeglichen werden sollen. Und jetzt stelle ich mir halt so als erstes mal vor, naja, also dann kriege ich nicht nur meinen Reallohnausgleich nicht mehr hin, sondern soll dann auch noch 10% meines Gehaltes abgeben. Das ist ja schon ein heftiger Schlag ins Konto, ne? Wenn man das dann so zusammendenkt. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kompromissbereitschaft irgendwo sehr groß ist. Vor allen Dingen, falls du da noch irgendwo dummerweise noch ein Haus gebaut haben solltest, was da abbezahlen musst.
In Wolfsburg womöglich. Was will man mit einem Haus in Wolfsburg, wenn man da nicht mehr arbeitet?
Das kommt dann noch oben drauf. Dann sinken die Hauspreise, wenn VW die Leute entlässt. Die ziehen irgendwo anders hin. Das heißt, dein Haus wird weniger wert. Der Kredit ist aber der gleiche. Also da sind natürlich auch noch Nachfolgewirkungen dann zu bedenken. Aber ebenfalls grundsätzlich schon ein hartes Setting, was die da angesetzt haben. So, und dann ist ja so die Frage, wie schlecht steht's denn um VW? Clemens Fuß hat die ja sehr klar beantwortet. Er hofft, dass der Laden nicht in die Insolvenz geht. Und manch Medienartikel liest sich auch so, ja, also da, das liest sich so dann, als ob da, weiß ich, das Ding da so kurz vorm Exitus steht. Also vor allen Dingen das Krisenbild ist da sehr stark und naja, wir nähern uns dem Thema. Also ich habe lange drüber nachgedacht, wie wir das hier im Podcast machen. Ich habe mir gedacht, also wir kommen um die Zahlen nicht drum herum, aber ich versuche mal, es auf ein paar wenige Zahlen zu beschränken, sodass wir ein größeres Bild von der Geschichte haben. So, also nähern wir uns dem Thema mal ganz klassisch über den Umsatz. Der war im Jahr 2000 bei 81,8 Milliarden Euro. In 2023 war er auf dem absoluten Hoch bei 322,3 Milliarden Euro. So, und 2022 war der zweithöchste Umsatz bei 279 Milliarden Euro.
Denke auch, sie gehen demnächst pleite.
Für 2024 erwartet der Konzern einen Umsatz von rund 320 Milliarden. Also ob die da dann sogar noch die 320 toppen. Alles im Bereich der Fehlerschätzungspotenziale. Auf alle Fälle Niveau des Jahres 23. Ja, etwas anders sieht es bei den produzierten Fahrzeugen aus. 2002 waren dies 5,2 Millionen, 2023 hingegen 9,3 Millionen. Das Hoch wurde 2018 mit 11 Millionen Fahrzeugen erreicht. Na, da kann man schon sagen, da fehlen ja 2 Millionen Fahrzeuge. Aktuell sind wir auf die ganze Sicht im Bereich des Jahres 2012 mit der Fahrzeugproduktion. Also wenn man da so die Spitzen so ein bisschen abschneidet. Und natürlich hat Corona Spuren hinterlassen. Na, 2020 bis 2022 lag die Produktion so bis zu 1 Million Fahrzeuge tiefer als aktuell. Wir wissen aber auch, dass VW damals gar nicht so schlecht verdient hat. Vor allen Dingen dann hinten raus. So, an der Stelle hat mir Statista ein bisschen auch die Gefolgschaft verweigert. Ich bin dann auf die Geschäftsberichte umgestiegen, um die auf der Internetseite bis 2014 zurückgehen. Also zumindest habe ich darüber hinaus erstmal nichts gefunden. Das heißt, wir haben ab 2013 da Daten, nämlich für den Absatz. Der hat mich noch interessiert. Differenz zwischen Absatz und Produktion, da kann man ja immer so ein bisschen erahnen, wie groß eine Veränderung gerade ist. Also in 2020 war die höchste Differenz zwischen Absatz und Produktion, das waren 150.000 Fahrzeuge. Ansonsten lag das immer unter 100.000. In den ersten 3 Monaten 2024 lag die Differenz bei 169.000. Also wenn man mal immer so diese im Bereich bis zu 100.000 als gesetzt ansieht, ein bisschen Spielraum, kannst du sagen, 90.000 Fahrzeuge wären jetzt ungewöhnlich zu viel produziert worden. Warum interessiert uns diese Zahl? Naja, ich suche halt nach diesen 300.000. Ne? Also wo diese Behauptung herkommt, es würden irgendwie 300.000 oder vielleicht auch 500.000 Fahrzeuge zu viel produziert und die würden irgendwie nicht verkauft werden können oder dauerhaft sogar nicht verkauft werden können. Und deswegen sei das hier alles so problematisch. Und die müssten ja dann irgendwo auftauchen, ne? Diese Autos, die man da zu viel produziert. Aktuell sieht man, okay, da ist ein bisschen was, ne? Aber es ist jetzt auch noch nicht so mega groß. Und ich habe dann so eine Differenz von 353.000 gefunden, die etwas ungewöhnlich groß war. Die liegt allerdings in der Differenz zwischen Produktion und Auslieferung. Also das müsste sich dann künftig verstetigen oder noch weiter ausweiten, diese Differenz, um dann diese Behauptung irgendwo zu unterlegen. So alternativ kann natürlich auch der Absatz wie auch die Produktion sinken, ja, das habe ich ja eben schon angedeutet. Und mit Blick auf die Vergangenheit kann man aber nicht sagen, dass sich jetzt aus einem Jahr irgendeine klare Linie ablesen ließe, sondern die Produktion, die schwankt halt. Das sind halt mal 11 Millionen, mal 9 Millionen. Man kann jetzt nicht sagen, weil das mal 11 Millionen waren, sind jetzt mit 9 Millionen die große Krise da. So, müsste man ja auch sagen, im Jahr 2000 ging es Volkswagen richtig dreckig, da haben sie ja nur 5,2 Millionen produziert. Ne? Es ist nicht so eindeutig aus diesen Zahlen heraus, ob da jetzt eine Krise ist oder nicht. So, und dann kommen wir mal zum eigentlich spannenden Teil. VW hat in den ersten 9 Monaten 2024, Clemens Fuest jetzt ganz genau hinhören, ein operatives Ergebnis von 12,9 Milliarden Euro erzielt.
Leute, ich sag's ja.
Im Vorjahr waren das noch 16,2 Milliarden Euro. Seien wir ehrlich, da fehlt was, ne? Aber ich glaube, wir beide hätten gern diese Krise.
Ja.
Also schmerzhafte 3,3 Milliarden Euro weniger. So, und wie setzen sich diese 3,3 Milliarden Euro zusammen? 2,2 Milliarden Euro sind Restrukturierungskosten.
Tja.
Beziehungsweise Rückstellungen für erwartete Restrukturierungskosten. Überwiegend durch Volkswagen und Audi. 0,9 Milliarden Euro wurden schon mal für Aufhebungsverträge zurückgestellt. Die hat man nämlich im April angekündigt, da muss man sie auch irgendwo zurückstellen. Und 1,2 Milliarden Euro fließen bei Audi raus, nämlich für diesen Fuder mit der Fabrik in Belgien.
Tja.
Die verbleibenden 1,2 Milliarden setzen sich meinem Verständnis nach aus tatsächlich echten weniger Einnahmen. Durch schwächelnde Verkäufe und sowie Vorleistungen für neue Produkte zusammen. Also ich habe jetzt in der Kürze der Zeit nicht klären können, wie hoch da der jeweilige Anteil ist. Aber selbst wenn es 1,1 Milliarden durch schwächelnde Verkäufe sind, ja, so what? Also da sehe ich immer noch nicht das große Problem. So, im Vorjahr belastete, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, die Fair-Value-Bewertung von Zertifikaten außerhalb des Hedging-Accounts mit rund 2,5 Milliarden. Das könnte die Vergleichbarkeit der Zahlen gegenüber dem Vorjahr noch ein bisschen schmälern. Also da könnte der Clemens Fuest noch ein bisschen mit den Beinen schlackern und Sorgen haben. Naja, aber zum Schluss, also der Umsatz stieg in den ersten 9 Monaten um 0,9% und das lag an Finanzdienstleistungen. Ist jetzt nicht so das Megawachstum, aber es ist da. Da können wir noch drüber streiten, ob die Finanzdienstleistungen nachgelagerte Effekte mit sich rumschleppen, ne? Leasing und so weiter. Können wir alles machen, aber das wirkt bei aller Krise aktuell ziemlich stabil. Und würde das Management jetzt nicht Leute rauswerfen wollen, wären ein paar der Kosten, die jetzt das Ergebnis geschmälert haben, gar nicht da. Also vielleicht mal so rum. Bei allem Verständnis dafür, dass ein Management Ziele verfolgt und Situationen nutzen möchte, ich sehe da irgendwie keine Krise. Und selbst die Produktion, die da dauerhaft zu viel sein soll, also diese mittlerweile 300.000 Autos, entsprechen 3,3% der Gesamtproduktion von 9 Millionen Autos. Ich weiß nicht, ob wir da sagen können, das ist so ein mega großes Argument. Vor allen Dingen, wenn ich mir anschaue, dass die Produktion ja dann doch auch mal um 2 Millionen nach oben schwanken kann, ne? Wie in der Vergangenheit. Also schwierige Kiste im Sinne der Argumentation des Managements. Aber ich meine, ich bin ja auch der Meinung, dass VW in der Krise ist. Das ist also die Frage, woher kommt denn dieses Gerede über die Krise und woher kommt meine Meinung dazu, dass wir tatsächlich ein VW in einer Krise haben, wenn auch vielleicht in einer ganz anders gelagerten Krise, als hier allgemein vermutet wird. Vor 2-3 Jahren hatte ich meine, es sind 2-3 Jahre, aber ich müsste es echt nochmal raussuchen, mit dem Ulrich schon mal so eine Grundsatzfrage zur deutschen Automobilindustrie verhandelt. Damals war ich recht positiv gestimmt, weil die Konzerne der festen Überzeugung waren, dass sie ihre Weichen auf 2025 gestellt hätten. Weil da sollen nämlich die Elektroautos in die Massenproduktion gehen. Das war damals die Ansage. Und da hatte ich natürlich im Kopf, Massenproduktion, Elektroautos, dass so ein Volkswagen-Konzern sich nicht auf irgendwelche Luxusgeschichten konzentriert und fetten SUVs, sondern an seine Wurzeln geht und sagt, naja, Massenproduktion, da müssen wir natürlich einen Wagen fürs Volk machen. Ein Golf, Elektro-Golf, den jeder haben will. Also ich meine, es gibt ja einen Elektro-Golf, den will nur keiner haben, weil er nicht gut ist.
Ja, und teuer.
Ja, und nicht gut. Also auch noch beides, ne? Also es war ein ziemlicher Irrtum, was ich so dachte, dass dann VW in, weil das ist ja, also für mich ein No-Brainer, aber so kann man sich irren. Es gibt von den deutschen Konzernen, und es gilt halt nicht nur für VW, bis heute kein preiswertes Elektroauto, das in Masse produziert wird und für die Massen interessant ist. Es gibt eben keinen Elektro-Volkswagen. Was wir aber stattdessen sehen, ist, dass die Nachfrage nach Elektroautos in Europa nicht anspringen will. Und das liegt jetzt nicht daran, dass die Leute sagen, Elektro ist Mist, sondern es liegt daran, dass es eben kein gescheites Angebot gibt von irgendeinem europäischen Hersteller. Was sollen wir denn mit dem Zeugs, was da ist? Das ist doch für die Masse gar nicht interessant. Begleitet wird das ganze Desaster von der deutschen Politik mit einer völlig unklaren Förderstrategie für den Elektroautomarkt. Mal hü, mal hot. Ah, jetzt haben wir die Schuldenbremse, können wir euch nicht mehr fordern, ja, alles weg. Ach so, da bricht der Absatz ein. Ach so, jetzt seid ihr in der Krise. Ja, jetzt müssen wir wieder irgendwas machen. Also, das ist doch keine Strategie. Das fördert gar nichts, außer Unmut. So sieht es dann halt auch aus, ne? Also, die Unternehmen haben nichts dahingestellt, die Politik hat nichts dahingestellt und die Leute sagen, ja, das, was da ist, können wir uns entweder nicht leisten oder wollen wir nicht haben. Kaufe ich mir vielleicht mal einen Tesla. BYD gibt es ja hier eh nicht oder nur beschränkt. Also, nichts. Das könnte man natürlich sagen, also viele Leute sagen das ja auch gerade, da dauert es halt länger, scheiß auf die Umwelt, uns doch egal, alles in Ordnung. Das Problem an der Sache ist nur, naja, ist nicht so einfach zu tun, weil da gibt es ja die EU-Vorgaben zu CO2-Flottenwerten und die ziehen ab 2025 an. Und da hat die UBS sich mal hingestellt, sich VW angeguckt und das durchgerechnet und gesagt, oh, ja, da müsste VW seine Elektroautoquote in der Flotte von 15% auf 24% erhöhen. Und das bei nicht vorhandenem Angebot. Geht natürlich nicht. So, das heißt, also aus meiner Sicht heißt das, dass die Politik daran arbeiten wird, dass die Werte eh gekippt werden und sonst noch was. Da ist ja selbst der Habeck offen für. Jedenfalls, wenn sie nicht gekippt werden, also wenn die das nicht hinkriegen und wenn VW auch irgendwie nicht mehr Elektroautos verkauft als gerade im nächsten Jahr, dann, naja, reden wir drüber, dass VW schlappe 4,3 Milliarden Euro zahlen muss. Und ich weiß ja nicht, wie euer Taschenrechner so funktioniert. 800 Millionen Euro bei den Leuten sparen, die da arbeiten, während du dann jährlich auf einmal 4,3 Milliarden hast. Das Problem ist ja nach 25 auch nicht weg, ne? Das heißt, die werden weiterzahlen. Also wenn ich sparen wollen würde als VW, dann hätte ich dafür gesorgt, dass genug Elektroautos da sind, die man kaufen kann, damit meine Flottenwerte da landen.
Vor allen Dingen, weil ja die französisch-spanische Konkurrenz durchaus bezahlbare Elektroautos auf dem Markt hat.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Die bauen ja keine Autos, Hanna.
Ja, dafür kann man sie bezahlen. Und in der Entwicklung sparen ist natürlich besonders schlau, wenn man demnächst seine Flotte umstellen muss.
Ja, wir kommen gleich zur Zeitschiene. Dass die Gewerkschaften da sagen, wir reden hier über Managementversagen, ist, glaube ich, nicht ganz unberechtigt. So, aus 12,9 Milliarden operativen Ergebnis würde mit dieser Zahl 8,6 Milliarden und dann kannst du natürlich noch die 0,8 Ersparnisse draufrechnen, dann bist du bei 9,4 Milliarden Euro Ergebnis. Können wir drüber nachdenken, ob das eine Krise ist, ob VW kurz vor der Pleite steht, ob der Staat da eingreifen sollte mit Stützungsmaßnahmen für das arme Unternehmen. Aber aus dem Heute heraus betrachtet sind das die Zahlen. wir können ja nicht davon ausgehen, dass VW schnell aus dieser Nummer rauskommt, ne? Also das können wir nicht, weil sie sagen ja selber, wann sie ihre Elektroautomodelle auf den Markt bringen wollen. So, also wann ist das? Ende des Jahrzehnts. Das ergibt eine Schiene zwischen 2028 bis 2030, wenn wir großzügig sind. Also 29 ist eher Ende des Jahrzehnts. Aber gut, dieses Schlüsselmodell Trinity, was sie da mal hatten, das haben sie jetzt von 2026 auf 32 geschoben. Elektrogolf, naja, so um 2029 rum gibt es das Neue. Und die Begründungen dafür, die sind echt geil. Nebst dem allgemeinen Software- und Plattformproblem möchte man keine zu dichte Taktung bei der Modellveröffentlichung haben. Deswegen werden die da hinten rausgeschoben. Also ich glaube, in China lachen die sich da schlapp. Die bringen nämlich jedes Jahr ein neues Modell raus. Das ist denen völlig Wumpe. Ja, schlechte Qualität, wird aber jedes Jahr ein Ticken besser. Und damit wären wir auch schon bei China, denn da hat VW natürlich auch Probleme. Und da hätte VW auch schon viel länger drauf reagieren können. In China wurden im ersten Halbjahr 2024 im Gesamtmarkt nur noch 59% der Neuwagen als Verbrenner verkauft. Ich glaube, im dritten Quartal ist das sogar unter 50% gelaufen. Und das China-Joint-Venture von Volkswagen hat in 2018 noch 4,6 Milliarden Euro verdient. Im Halbjahr 2024 waren das nur noch 0,8 Milliarden. Also selbst wenn wir das jetzt einfach verdoppeln und nicht davon ausgehen, dass die Probleme nochmal größer werden im zweiten Halbjahr, da fehlen halt einfach mal 3 Milliarden. Und der Marktanteil hat sich dann in dem Zeitraum halt auch reduziert von 18,1% auf unter 14 aktuell. Und im April hat VW da wirklich noch verkündet, dass man den Marktanteil in China bis 2030 bei 15% halten will. Und das wiederum soll dann 3 Milliarden Euro jährlich bringen. Keine Ahnung, wie die das machen wollen. Das ist eine völlig unrealistische Schätzung, wenn du mit unter 14% deiner 1,6 da verdienst, das dann wieder da hochzuziehen und dann irgendwie 3 zu verdienen in einem Markt, wo ein unglaublicher Preiskampf ist. Nicht realistisch. Und dann kommt obendrauf, wann fangen die in China an, neue Modelle auf den Markt zu bringen, wo man versuchen würde zu imaginieren, dass die konkurrenzfähig sind. Das läuft dann über den neuen Partner XPeng ab 2026. Also wir sind jetzt in 2024, das Jahr ist fast rum, ein bisschen weniger als 2 Jahre. Der Hauptkonkurrent BYD baut derweil seine Marktanteile fröhlich aus, China First bei EVs und natürlich auch Plug-in-Hybriden. Läuft jedes Jahr besser, für die haben jetzt auch VW überholt, also da gibt es nichts mehr zu holen. So, und dann kommt noch was sehr Lustiges. VW beklagt sich, dass in China so ein heftiger Preiskampf sei und betont dann wirklich seit Monaten, dass sie an diesem nicht teilnehmen wollen. Also sie werden dran teilnehmen, zwangsweise. Sie haben auch schon gegen ihren Willen Preise senken müssen. Aber ich weiß nicht, ob das Arroganz oder einfach nur gelebter Wahnsinn ist oder Realitätsverweigerung. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, was passiert denn in so einer Phase? Wir haben jetzt in China nicht nur diese Elektroautohersteller wie BYD, sondern wir haben da einen Haufen Startups. Bis hin zu diesem Evergrande, die sogar auch ihre eigene EV-Sparte haben, die sie aber jetzt gerade nicht verkauft kriegen, obwohl sie die verkaufen müssen. Also jeder hat irgendwie was mit Elektroautos gemacht. Und in dieser Phase geht es darum, jetzt möglichst viele Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. Und wenn die dann aus dem Markt fallen, muss man sich möglichst die ganze Technik von denen aneignen. Das wäre jetzt die Strategie. Völlig aggressiv in den Markt reingehen, Marktanteile sichern, neue Modelle raushauen, zack, 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 zack. Nicht, ach ja, in 2026 haben wir mal irgendein Modell mit einem neuen Partner, weil selber kriegen wir es nicht hin. Und dann machen wir den großen Angriff und bis dahin gucken wir, dass wir die Preise stabil halten. Ja, kauft halt keiner mehr die Autos dann ab einem gewissen Punkt. Das kannst du im Grunde nicht mehr als valide Strategie ansehen. Und weiß ich natürlich auch, sage ich gleich dazu, weil das haben wir ja auch schon als Kommentar bekommen, dass diese chinesischen Automodelle alle nicht das Gelbe vom Ei sind. Ja, aber ich bin jetzt auch genug Autos in Asien und Afrika gefahren, um da ein anderes Verständnis von Auto zu haben, als man das in Deutschland hat. So ein Volumenmarkt in so einem Land funktioniert da einfach anders. Und BYD, ich kenne die Dinger, ich fahre ja regelmäßig mit denen, bietet ein okayes Fahrerlebnis. Brauchst du keine deutsche Autobahn für. Woanders stehen die Leute eh nur und staunen ihrem Auto. Da geht es um ganz andere Sache. Das Auto fährt gut, das tut, was es soll und bietet obendran dann halt noch technische Schmankerl. Und wenn die irgendwelche Bugs haben, ja, die Bugs werden mit jedem Jahr weniger. Mit jedem Software-Update werden die weniger. Da braucht sich niemand eine Illusion machen, dass man irgendeine perfekte Software dafür raushauen muss, wenn du sowas Neues wie Elektroautos hast. Also VW hat unter dies halt den großen Fehler gemacht, dass sie ihren Hauptkonkurrenten in Tesla gesehen haben. Das war der Fehler. Und das war eine Entscheidung des Managements. Das war dies. Deswegen ist der ja auch rausgeflogen. Irgendwann hat man es halt begriffen. Also statt einfach was rauszuhauen und es weiterzuentwickeln, entwickelt man und bringt nichts auf den Markt. Und dann rennt der Markt weg. Meine These wäre, wenn VW dann in 2026 in China und in 2029, 2030 dann auch in Europa dann mal so Modelle rausbringt, die vielleicht als Elektroautos auch für den Massenmarkt taugen, dann wird BYD und Co. so dermaßen gut sein, dass du da nicht mehr viele Unterschiede hast, abseits dessen, dass sie in der Software-Ecke wesentlich besser sind. Ich sehe da keine Strategie, die dazu führen könnte, dass VW da vorne steht, vor denen. Aber ich lasse mich da ja auch gerne eines Besseren belehren. Ich will noch ein weiteres Fass aufmachen. Und zwar bin ich so ein bisschen genervt von den Leuten, die nun schreien, aber VW hat Dividende gezahlt. Diese Kapitalistenschweine. Das hätten sie doch nicht machen müssen, wenn es so schlimm ist. Und ja, irgendwie kann man sagen, dass das so ist. Also ich weiß, man kann da schimpfen und streiten. Und es ist vor allen Dingen ein sehr schlechtes Signal, sowas zu tun. Und dann kurz darauf zu sagen, größte Krise aller Zeiten. Clemens Fuß kommt um die Ecke. Oh, hoffentlich geht VW nicht insolvent. Hoffentlich kann sich das verhindern lassen. Und dann müssen die Leute da irgendwie entlassen werden und denen werden die Gehälter gekürzt. Also das ist maximal schlecht gemacht. Ich will nur darauf hinweisen, dass es in meiner Wahrnehmung bei Volkswagen aber auch nicht unüblich ist, dass einerseits die Mitarbeiter Aktien haben, also von der Dividende profitiert haben. Vielleicht kenne ich aber auch nur die paar, die es haben. Und dass natürlich auch das Land Niedersachsen über diese Dividende Einnahmen erzielt, die dann quasi dem Land Niedersachsen und dem im Land wohnenden Menschen zugutekommen. Also das fließt ja dann in den Haushalt rein. Von daher tue ich mich ein bisschen schwer, das generell zu verurteilen, weil es, glaube ich, etwas komplexer ist und das sollten wir an der Stelle auch würdigen. Und irgendwo gab es ja wohl auch diesen Konsens. Daraus könnte aber natürlich für die Zukunft auch eine Verantwortung erwachsen in so einer Situation, in der die Mitarbeiter dann so Härten hinnehmen sollen, zu sagen, naja gut, dann wird halt auch die Dividende mal ein, zwei Jahre nicht gezahlt und das Geld wird für Entwicklung zur Verfügung gestellt. Oder wenn VW kurz vor der Pleite ist, wie Clemens Fuß, ja, ich reite da jetzt ein bisschen drauf rum, ist halt wie dieses 900.000 Leute gehen arbeitslos, wenn der Mindestlohn eingeführt wird. Ja, ist halt genauso eine Blödsinnsaussage. Also da gibt es ja einen Track Record auch noch bei dem Laden. Da könnte man schon auf die Idee kommen, wenn es dann das Geld knapp wird, naja, da müssen die Aktionäre dann halt auch mal eine Kapitalerhöhung zeichnen, ne? Damit dann Geld reinkommt. Also man kann dann auf Dividenden verzichten und Kapitalerhöhung zeichnen und dann ist plötzlich sehr viel Geld da. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, also ich bin auch der Meinung, also wenn man die Erkenntnis hatte, dass es so schlecht ist und dann diese Lösung dafür ersinnen muss und da kann man jetzt auch nicht sagen, wir haben uns das jetzt im September innerhalb von einer Woche, ist uns das alles klar geworden. Das kann mir halt auch keiner erzählen, ja. Das ist ein Prozess über Monate und da hätte man zwischendrin irgendwann mal sagen müssen, okay, wenn es so schlimm ist, dann müssen wir auch dieses Symbol da setzen. Vielleicht ist das alles aber auch ein Anreiz, auch mal ganz kreativ an diese Sachen ranzugehen und sich zu überlegen, dass wenn man irgendwo irgendwelche Härten einfordert, man diese Härten dann vielleicht auch wieder mit Erfolgsvergütungen, Aktienoptionen oder sonstigen versüßt. Ja? Also ein Unternehmertum einbringt. Ich weiß, wir sind immer noch in Deutschland, das wird es nicht geben. Wir müssen ja zumindest mal drüber reden, dass das dann auch Möglichkeiten sind, die so eine Aktiengesellschaft bietet. Ne? Das Vorhandensein dieses Kapitalmarktes, in dem sich Volkswagen befindet, ist halt auch eine Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu schaffen und die zu nutzen. Zum Schluss hin habe ich noch zwei weitere Punkte, die aus meiner Sicht nicht ganz unwichtig sind. Also mein Gefühl ist hier schon, dass die ungünstige Lage, in die das Management VW gebracht hat, sehr stark dramatisiert wird. Und einer der Gründe, warum ich hier diesen Podcast heute mit dem Thema bestückt habe, ist genau das. Also wäre das nicht aus heutiger Sicht sehr unverfroren in der Dramatisierung, hätte es mich nicht weiter interessiert. Aber ich finde, das ist dieser berühmte Ticken zu viel und zu unverfroren. Also dafür geht es für die Leute, die das betrifft, dann doch um zu viel. Und vermutlich ist es am Ende für das Management dann schon ein Erfolg, wenn es irgendwo eine Nullrunde durchsetzen kann. Vielleicht ticken die auch so, das werden wir sehen. Aber eines sollte uns halt auch allen klar sein. Das kann man nicht losgelöst betrachten von der allgemeinen Entwicklung. Jeder Arbeitsplatz, den wir in Deutschland in der Produktion verlieren, vor allen Dingen bei Konzernen wie Volkswagen, die 80% ihres Umsatzes im Ausland machen, der wird mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit nach Deutschland zurückgeholt. Das ist unglaublich schwer, abgebaute Arbeitsplätze hier wieder zu schaffen, vor allen Dingen in der Produktion. Und deswegen muss man die auch mehr verteidigen als andere Arbeitsplätze.
Aber umgekehrt, wir haben eben über Fachkräfte gesprochen. Also ist es nicht auch bescheuert, wenn man gerade vor einem ohnehin verpassten Innovationssprung quasi steht, den man jetzt machen muss, dann Arbeitnehmer schlecht zu behandeln und ein Signal zu setzen, das ganz klar sagt, wir haben es hier verpennt, aber wir haben auch verpennt, rechtzeitig reumütig zu sein. Jetzt hauen wir noch auf Arbeitnehmer drauf. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass Leute, die in der Autoindustrie arbeiten, gar keine anderen Optionen hätten, woanders zu arbeiten. Und in dem Moment, wo man eigentlich relativ innovativ sein muss, ist auch die Frage, macht man das nicht eigentlich, also auch schon alleine aus Sicht des geistigen Eigentums und dem Schutz der eigenen Innovation, ist es schlau, das sozusagen ins Ausland zu verlagern? Also ich halte es nicht für schlau.
Ja, ich würde dir da grundsätzlich zustimmen. Ich habe aber nicht umsonst am Anfang auf diesen Fakt dieser sehr komplizierten Struktur bei Volkswagen hingewiesen. Und ich glaube, dass das Management bei Volkswagen halt auch immer mitdenkt, dass es diese Struktur der Gegenseite versucht zu schwächen. Wenn die sich hier so durchsetzen würden, wären die Gewerkschaften bei VW, glaube ich, sehr stark geschwächt. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was bei denen im Hintergrund mitschwingt. Also ich habe dazu keine Informationen aus diesem Management. Ich sehe nur, was hier gemacht wird. Ich habe übrigens auch keine Info von den Gewerkschaften. Also ich habe das keine zusätzlichen Infos. Das sind alles öffentliche Quellen hier. Und für mich sieht es halt so aus, dass das hier mitgedacht wird. Weil es macht aus dieser Facharbeiterperspektive für mich auch keinen Sinn. Und ich sehe halt auch, wie diese öffentliche Diskussion läuft, die ja aus dem Unternehmen befördert wird. Ja, da wird ja teilweise, gibt es ja Presseartikel, da wird ja geschrieben, die VW-Mitarbeiter, die leben wie die Made im Speck. Das ist richtig, dass denen jetzt mal an den Kragen geht. Kann ja gar nicht sein, dass die so gute Gehälter haben. Das ist wie so eine Hartz-IV-Diskussion, ne? Medial wird das total gespielt. Also wir sind eine der wenigen Stimmen hier, die das mal versucht, aus der anderen Sicht zu betrachten. Und ich finde das schon krass. Und das, wie gesagt, deswegen glaube ich, denen geht es um die Schwächung der Struktur. Die NZZ hat ja auch ein Interview mit dem Weil gemacht. Die erste Frage, na, wollen sie nicht ihren Anteil verkaufen? Da könnte man doch ins Land investieren. Da könnte man einen Staatsfonds in Niedersachsen machen mit dem Geld. es ist schon schwierig, was da so teilweise läuft.
Ich finde das auch wieder kurzsichtig. Also so wie die ganzen vergangenen Jahre was verschlafen wurde, ist es in die Richtung auch wieder kurzsichtig.
Wie gesagt, ich sehe das genauso wie du. Ja, also ich würde jedenfalls nicht behaupten, dass ich hier wirklich tief in die Zahlen reingegangen bin, sondern ich habe mir einfach nur mal die Kernziffern durchgenommen und da kannst du im Detail immer noch streiten über den einzelnen Posten und ob man da nochmal ein paar Milliarden mehr oder weniger im Vergleich sehen sollte. Aber nichts zeigt in diesen Zahlen, dass VW sich in einer großen Krise befindet. Das ist ein Fakt. Aber natürlich hat VW, und das haben wir ja auch gezeichnet, massive Probleme. Und die Frage ist, wie will VW diese Probleme lösen? Und ehrlich gesagt, genau das sehe ich nirgendwo in diesem ganzen Diskurs und in diesem ganzen Handeln von dem Management. Ich sehe nirgendwo, wo die mal sagen, okay, das ist der Posten der Mitarbeiter, aber wir werden dieses und jenes Problem, was wir da haben, werden wir angehen und das wird dann so und so und so aussehen. Das fehlt komplett. Das ist überhaupt nicht da, dieser Raum, also der Raum, in dem das Management versagt hat. Und das ist bemerkenswert. Und dass das im Grunde medial nicht auffällt, das ist eine Vollkatastrophe. Aber gut, meiner Meinung nach hat halt VW unter den gegebenen Umständen extrem viel Handlungsspielraum. Wirklich extrem viel Handlungsspielraum. Und den müssen sie halt nutzen und sie müssen jetzt halt sich bewegen und nicht 2030 oder so anfangen, sondern im Grunde muss das jetzt anfangen. Und dann muss dann nächstes Jahr das erste Modell kommen. Und wenn das scheiße ist, dann kommt das übernächstes Jahr das nächste. Da muss man halt wirklich Produktion neu denken. Und dafür, glaube ich, brauchst du dann tatsächlich auch die Fachkräfte. Und wie gesagt, also wenn es so schlimm ist, dann wäre der erste Gedanke natürlich schon zu sagen, da muss die Kapitalseite auch ihren Beitrag leisten. Weil das ist ja das Prinzip einer Aktiengesellschaft. Du machst eine Aktiengesellschaft, dass, wenn es mal nicht gut läuft, die Kapitalseite Geld reinschießen kann. Und erst danach denkst du drüber nach, ob der Staat Geld reinschießen kann. Also das ist für mich ziemlich klar. Ich will aber noch einen anderen Gedanken zu den Zöllen, die ja jetzt just heute oder gestern in Kraft getreten sind gegenüber chinesisch produzierten Autos, auch Deutsche unter den Opfern. Also wenn man es in Europa wirklich ernst meint mit dem Wort Ausgleichszölle, dann finde ich, ist das eine extrem gute Möglichkeit, hier die Schwäche der eigenen Autoindustrie zu nehmen und ihren Anreiz zu bieten. Also ich würde hergehen und sagen, wir machen hier diese Zölle, die würde ich gegenüber China brutal vertreten. Das ist so, ihr macht auch so einen Blödsinn und so weiter, wenn ihr da rumfördert. Wir machen das haargenau. Aber wenn man jetzt demnächst Maßnahmen für den Automarkt in Deutschland entwickelt, dann könnte man halt auch explizit dazu sagen, der gilt für alle Hersteller. Egal, ob die aus Deutschland kommen oder sonst was. Markus Söder hat ja schon gleich wieder, ne, Patriotismuskeule da geschwungen. Nee, der gilt einfach für alle. Und das ist halt das Gegenstück zu den Zöllen. Wir schaffen einen fairen Markt. Und wer dann das beste Angebot hat, der kann sich da halt durchsetzen. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig für diese lahmen deutschen Hersteller, damit die ein bisschen auf die Beine kommen, damit die sich ein bisschen mehr Mühe geben. Weil erst wenn die auch hier im Heimatland spüren, das ist alles nicht mehr gesetzt, da müssen wir kämpfen, dann wird das alles besser und schneller funktionieren. Das brauchen die. Und China hat es genau so gemacht. Die haben sich Tesla reingeholt, quasi als Leuchtturmprojekt. Und dadurch haben die chinesischen Hersteller gelernt, was die Konkurrenz kann. Und dadurch haben die sich Mühe gegeben. Also ein ähnliches Prinzip. Und ich denke, auch wir können das für uns nutzen. Außer wir sagen natürlich, die Hersteller, die kriegen gar nichts mehr gebacken. Das können wir abschreiben. Dann müssen wir unseren Markt dicht machen. Weil dann werden wir auch nichts mehr exportieren. Oder woanders Autos bauen, wenn wir so denken. Also ich würde das miteinander verknüpfen, auch in diesen Verhandlungen mit China. Und das wird China auch verstehen. Und da wird man dann auch eine Lösung finden.
Ja, und aber außerdem, guck mal, wir können ja sowieso innerhalb von Europa, können wir ja nicht E-Auto-Förderung nur für deutsche Autos machen. Das geht eh nicht. Jeder europäische Konkurrent sitzt da ja eh mit im Boot. Und wir haben ja europäische Konkurrenten. Von daher wäre es nur folgerichtig, das dann insgesamt zu machen. Aber auf jeden Fall, es geht es ja sowieso nicht zu sagen, es geht leider, die deutschen Hersteller haben alles verschlafen, deshalb kriegen die jetzt nur Förderung. Das ist in Europa sowieso nicht durchzusetzen.
Ja, das erinnert mich also an diese Mautgeschichte.
Also außer man subventioniert, ne, die einzelnen Unternehmen.
Und aus, ja, Bayern kommen ja schon wieder so eine Gedanken. Also auch da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich traue der deutschen Politik da sehr viel Fehlverhalten zu. Da bin ich einfach, da lese ich schon zu lange Zeitung für. So, zum Schluss noch ein generelles Wort zum Sonntag. Ich glaube, wir sollten uns in diesem Land wirklich mal überlegen, dass es irgendwie möglich sein muss, dass wir unsere Unfähigkeit in der Softwareentwicklung endlich überwinden. Und es kann nicht sein, dass SAP der einzige Softwarekonzern ist, der irgendwas taugt. Das muss auch ein Automobilhersteller hinkriegen mit diesen Milliarden, die sie haben. Amen. Und wir haben beschlossen, dass wir den Gesellschaftsteil auf nächstes Mal verschieben. Im Angesicht der Uhr.
Vielleicht bin ich dann schon in Punschlaune.
Ja, wird ja jetzt auch immer kälter.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. www.mikroökonom.de, da findet ihr alles Weitere und natürlich auch die Kommentare bei Reddit. Mir gefällt das auf Reddit am besten mit den Kommentaren, muss ich zugeben. Aber ihr könnt auch ins Blog reinschreiben. Sehen wir auch alles. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Zeit. Bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.